Kolosser Kapitel 1, Vers 24. Ich möchte diese Stunde überschreiben, des Paulus Kampf um seine Gemeinde. Ein Missionar berichtet, eines Tages kam ein christlicher Koreaner aus dem Norden auf die Missionsstation. Nach der üblichen Begrüßung frage ich ihn, was er wolle. Ohne Umschweife fing er an, die ganze Bergpredigt ohne Stocken aufzusagen. Mein Erstaunen war groß. Ja, sage ich ihm, es ist schön, dass du das alles gelernt hast. Aber das ist nur Gedächtnissache. Das musst du in die Tat umsetzen. Da strahlten die Augen des Mannes. Und er sagt, ja, so habe ich die Bergpredigt gelernt. Sie wollte mir nicht eingehen. Wenn ein Vers dran kam, dann habe ich ihn getan. Und dann konnte ich ihn auswendig. Bei diesem Mann, da klaffte nicht diese Lücke zwischen Wissen und Tun. Das Wort Gottes hören und das Wort Gottes tun. So bleibt der Christ am Wort durch das Lesen des Wortes und das Tun. Am Schluss des ersten Kapitels in Vers 24, wir haben ja unsere Bibel mit dabei, da schreibt Paulus, dass er Leiden zu bestehen habe, sowohl nach innen als auch nach außen. Er habe Schwierigkeiten zu überwinden. Er spricht, der Zeugenberuf besteht in der Teilnahme an den Leiden Jesu Christi. Der Zeugenberuf besteht im Bezeugen des Wortes Gottes. Der Zeugenberuf lässt uns wissen um das Ziel in Vers 28 im ersten Kapitel. Den verkündigen wir und vermahnen alle Menschen und lehren alle Menschen mit aller Weisheit, auf dass wir darstellen einen jeglichen Menschen vollkommen in Christo Jesu. Das ist das Ziel seines Zeugnisses. Und nun die Gefahren, die auf die Gemeinde zukommen. Ich möchte vier Hauptgedanken wieder machen. Erstens, der Kampf des Paulus. Und dann als zweites, getröstete Herzen, ermahnt und zusammengefasst, steht in unserem Text. Dann als drittes feste Herzen im Glauben und als viertes überströmende Danksagung. Zuerst der Kampf des Paulus. Der Apostel redet deshalb in dem zweiten Kapitel von den Gefahren der Gemeinden. Sie ahnen wohl gar nicht, in welcher Gefahr sie stehen und dass diese Gefahren sie zu verschlingen drohen, zu zerstören. Und zwar kommen diese Gefahren von innen her. Der Feind versucht es auf zweierlei Weisen, die Gemeinde Christi zu stören und zu zerstören. Zunächst von außen, durch Hass, und das macht Leiden. Und dann die Gefahr von innen her. Und davon müssen wir reden. Sie zerstören und sind umso gefährlicher. Gefährliche Irrtümer und Irrlehrer, die alles zerstören. Hochburgen innerhalb der Gemeinden mit zerstörenden Wirkungen, weil sie die Kinder Gottes beständig umgeben und ihre Stellung in Christo Jesu trüben und verdunkeln. Und berauben. Vers 8 im zweiten Kapitel, den lese ich noch dazu. Seht zu, dass euch niemand beraube durch die Philosophie und lose Verführung nach der Menschenlehre und nach der Weltsatzungen und nicht nach Christo. Ich habe diese letzten Wörtlein rot unterstrichen und nicht nach Christo. Und darin liegt eigentlich das Alarmzeichen. Was ist in unseren Gemeinden nicht nach Christo? Sehen wir zum Beispiel in die katholische Kirche hinein. Welche Triumphe hier von dem Teufel schon gefeiert wurden, durch Irrlehre und Menschensatzungen, durch Ablass, durch Heiligenverehrung, durch Wallfahrten und so weiter. Aber auch in der evangelischen Kirche, wo man sich zufrieden gibt mit Volkskirchenglauben, Lauheit, halbe Liebe, Streitsucht der Theologie, Irrlehre über Christus. Wir wollen niemand richten. Ich möchte uns bloß einmal aufzeigen, wie da Gefahren da sind. Schmerzerfüllt müssen wir sagen, was hat doch der Feind für Hochburgen aufgebaut? Bis in die kleinsten Gemeinden und Kreise hinein, ja, bis in unsere Hauskreise hinein. Da reicht eine zerstörende Kraft und führt zu einem entstellten Christentum. Freunde, auch uns lässt der Feind nicht in Ruhe. Nehmt es doch einmal wahr. Wir sind oft so harmlos, als gäbe es keinen Feind und keinen Angriff. Wir können es deshalb wohl verstehen, dass der Apostel, der ein so treuer Knecht Jesu Christi war, ringend und kämpfend vor seinem Herrn stand. Ganz besonders auch für die, die sein Angesicht nicht gesehen hatten. Des Paulus Kampf war also ein Gebetskampf. Liebe Freunde, wo sind denn heute die Menschen, die Tag und Nacht für die Seelen ringen, für die Gemeinden einstehen? Man achtet viel zu wenig um die Gläubigen, die von Gefahren umgeben sind. Bis in die kleinsten Kreise hinein reicht die zerstörende Macht und dann ist keine Gebetsmacht. Es muss etwas Erhebendes gewesen sein, diesen Mann Paulus, vielleicht mit triefenden Augen, voller Strümen und Narben zu schauen und die Jesusliebe sprudeln zu spüren. Wir wollen einmal aufschlagen, Galater 4, Vers 15. Meine Bemerkung, mit triefenden Augen. Da nimmt man an, Paulus hat ein Augenleiden gehabt. Ihr hättet die Augen ausgerissen für mich, schreibt er seinen Galatern. Die Kolosser waren noch etwas scheu, unsicher. Der volle Blick in die Geheimnisse Gottes fehlte. Die Absicht des Feindes war, schwankende Kolosser soll Christus geraubt werden. Offenbarung 3,17, Laodicea. Er gemeinte in Laodicea, ich bin reich, ich habe gar satt, ich bedarf nichts. Merken wir etwas, das hier der Feind angesetzt hat? Sattes Christsein, ich bedarf nichts. Und dann der Vers 8 im zweiten Kapitel des Kolosser. Seht zu, dass nicht jemand sei, der euch als Beute wegführe, durch Verstandesweisheit, durch glänzenden Betrug, hinwegführen von Christus. Bei einer unserer letzten Freizeiten, da sagte beim Abschied ein Teilnehmer, zuerst habe ich gedankt, dass der Herr mich vom Tode zum Leben gebracht hat. Mein Herz war voll Jubel, Jetzt ist es mir aufs Herz gefallen, dass der Herr auch die anderen vom Tode zum Leben bringen möchte. Und dass er auf mich seinen Auftrag gelegt hat. Freunde, in dieser Aussage, da liegen zwei Gedanken, die ich sagen möchte. Der Apostel bezeichnet hier als Tod in Sünden den natürlichen Mensch. Kapitel 1, Vers 21. Ihr waret fremd bei Gott. Aus diesem Zustand herausgenommen, mit ihm lebendig gemacht. Mit einem Wort, es kommt alles darauf an, dass unsere Person in Jesus neu geworden ist. Dass wir in Lebensverbindung mit ihm stehen. Mit ihm begraben, mit ihm lebendig gemacht. Das ist Lebensverbindung mit Christus. Damit verbindet sich auch das andere, der Auftrag, dieses große Gnadengeschenk weiterzutragen. Kapitel 1, Vers 28. Den verkündigen wir und ermahnen alle Menschen und lehren alle Menschen mit aller Weisheit, auf dass wir darstellen, einen jeglichen Menschen vollkommen in Christo Jesu, daran ich auch arbeite und ringe nach der Wirkung des, der in mir kräftig wirkt. Da spüren wir etwas von dieser Leidenschaft des Paulus. Menschen für den Herrn Jesus gewinnen. Darum bedarf es sehr des Gebetskampfes. Es sind uns Menschen anvertraut, die in Gefahr stehen. Das sind Menschen, für die betet niemand. Die leben um uns und für die betet niemand. Sollten wir uns da nicht zeigen lassen? Es ist ein ganz wunderbarer Auftrag. Es sind uns Menschen anvertraut, die in Gefahr stehen. Das war der Kampf des Paulus. Das soll unser Kampf sein. Zweitens, getröstete Herzen in Vers 2. Kapitel 2, Vers 2. Auf dass ihre Herzen ermahnt und zusammengefasst werden in der Liebe. Zu allem Reichtum des gewissen Verständnisses. Getröstete Herzen, ermahnt, zusammengefasst. Welch ein Segen geht doch aus von einer geheiligten Persönlichkeit. Auch von des Paulus Gebetskampf geht Trost aus. Es handelt sich in unserem Vers nicht so sehr um die Tröstungen im Blick auf äußere Leiden und Trübsal im Beruf, in den Familien. Wir haben gestern gehört, auch die Dunkelheiten unseres Lebens sind bei ihm einkalkuliert. Auch das ist ein Trost, natürlich. Aber hier geht es vielmehr um den Trost des Evangeliums Gottes, dass der Friede Gottes unser Herz umschließt, der höher ist als alle Vernunft. Vers 4, da steht, mit vernünftigen Reden. Der Friede Gottes, der hier in Menschenherzen kommt, ist höher als alle Vernunft. Sollen wir stehen lassen. Dass der Friede Gottes unsere Herzen umschließt. Freunde, ich will's mal sagen, was getröstet heißt. Wenn keine Anklage mehr vor Gott ist, wenn mich nichts mehr anklagt vor Gott, ist das nicht Trost? Ist das nicht Freude? Wenn Gottes Kindschaft da ist, ist das nicht Trost? Ja, Freude? Leben aus dem Kraft ausgeht, Erkenntnis. Und das zusammengefasst in der Liebe Jesu, ist das nicht Trost? Ja, sogar Reichtum. Wenn diese Tröstungen Gottes im Herzen vorhanden sind, wild hieraus ein Leben der Liebe und der Hingabe. Ist etwas Wunderbares, wenn der Heilige Geist einem Menschen Verständnis über sein Verhältnis zu seinem Herrn und Heiland gegeben hat. Verständnis über unser Verhältnis. Daran mangelt es bei vielen Kindern Gottes. Und die Folgen davon sind dann Gleichgültigkeit, Weltförmigkeit, kein Verständnis für Gottes Geheimnis, es fehlt der Einblick in göttliche Dinge. Ursache der geistlichen Verständnislosigkeit. A. Oft fehlt es an der richtigen Belehrung. Wir wollen aufschlagen, Apostelgeschichte 20, Vers 20. Da sagt der Paulus, ich habe nichts verhalten, das da nützlich ist, dass ich's euch nicht verkündigt hätte und euch gelehrt, öffentlich und sonderlich, und habe bezeugt beiden, den Juden und Griechen, die Buße zu Gott, den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus. Paulus kann sagen bei seinem Abschied, ich habe euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. Ich bin euch nicht schuldig geblieben. Oft fehlt es an der richtigen Belehrung des ganzen Heilsplanes Gottes. B, dass man gar nicht mehr dieses Verständnis anstrebt, nachstrebt. Das ist oft auch Ursache der Verständnislosigkeit. Man will gar nicht mehr Verständnis. Es fehlt die ganze Dahingabe, die Zucht des Aufmerkens. Und der Herr sagt, wer da hat, dem wird gegeben. Der bekommt noch mehr. Der Herr vermag in einem Jahr mehr Licht und Einsicht zu geben, als du vielleicht in 10 und 20 Jahren erlangt hast, wenn du andere Bahnen gegangen bist. Der Herr sagt deshalb, Letzte werden Erste und Erste und Letzte. Merken wir, da kann man versäumen. Es kommt auf unser Verlangen an. Es gibt eine Armut innerlich, die durch Faulheit und Feigheit entsteht. Versteht mich recht. Nicht, dass jetzt jemand sagt, der hat gesagt, ich sei faul. Zu dem gehe ich nicht mehr in Bibelstunde. Er sagt, ich sei faul. Nein, die Faulheit meine ich nicht. Sondern ich meine, in der Erkenntnis Gottes faul sein. Eine Armut innerlich, wo man sich zufrieden gibt mit den Anfängen im Glauben. Der Paulus möchte, dass ihre Erkenntnis keine Lücken aufweist, nicht kränkelt an Wankelmüdigkeit. Darum prüfe dein Glaubensverhältnis zu dem Herrn. Eindringen in Christus Jesus, in welchem verborgen liegen alle Schätze der Weisheit. Diese Schätze liegen nicht an der Oberfläche. Man muss danach graben. Das gibt getröstete Herzen. Dritter Hauptgedanke. Feste Herzen im Glauben, auf dass niemand euch verführe. Vers 4. Die Kolosser waren von einer Schar spitzfindiger, philosophischer Lehrer umgeben. Da redet der Paulus von der rechten Weisheit. Weisheit ist etwas anderes als Verstand. Römer 1, Vers 22. Bitte den Römerbrief aufschlagen. Der Weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Nur ein paar Fragen einmal in unserer Mitte, damit wir merken den Unterschied. Fragen wir einmal den Menschen, woher er denn komme. Was sagt er vom Affe? Zweite Frage, wofür er denn bestimmt ist? Ach, dass mir's gut geht. Dritte Frage, wozu sein Dasein sei? Das ist zu was bringen? Ja, und warum muss dann der Mensch sterben? Ha, dass andere Platz sind. Merken wir. Auf alle diese Fragen hat auch der schärfste Verstand keine befriedigende Antwort. Nur die Glaubensweisheit hat Antwort. Auf diese Fragen eine weitreichende Antwort. Eine herrliche, hoffnungsvolle Antwort. Weisheit ist deshalb Klugheit mit Liebe Gottes. Christus ist uns gemacht zur Weisheit, Vers 3, in welchem verborgen liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Da ging ein Pfarrer mit einem Theologiestudenten im Garten auf und ab. Der Student klagte ihm seine Zweifel am Wort Gottes, an den Wundern, er kenne keine Wunder glauben. Und da fingen letztlich die Bienen des Pfarrers an zu schwärmen. Sie setzten sich an einen Ast eines Baumes. Und da blieb der Pfarrer mit dem Theologiestudenten davor stehen und er fragt ihn, wie man jetzt wohl am besten den Schwarm, den Bienenschwarm, einfangen könne. Der Student meint, einfach so abstreifen. In einem Bienenkorb? Nein, sagt der erfahrene Bienenzüchter. Ich muss vor allen Dingen die Königin haben. Dann habe ich den ganzen Schwarm. Sehen Sie, junger Mann, bemühen Sie sich zuerst, Jesus als Ihren Heiland und König mit kindlichem Glauben zu erfassen. Dann wird Ihnen auch die Fülle der Heiligen Schrift aufgehen. Sie werden dann nicht mehr an jedem Strohhalm stolpern. Freunde, da werden uns die beiden Worte groß. 3 und 9. 2. Kapitel. Christus ist uns gemacht zur Weisheit. In ihm wohnt die ganze Fülle der Weisheit leibhaft. Es gibt eine falsche Weisheit, die von unten ist. Damit sind die gemeint, die auf dem Gebiet der Kirche arbeiten, ohne Heiligen Geist. Mit vernünftigen Reden arbeiten. Vers 4. Sie legen ihren Menschenverstand auch an göttliche Dinge als alleinigen Maßstab. Das Wichtigste haben sie nicht, keine Beziehung zu Gott. Mir sagte ein junger Mann nach dem Krieg, als ich ihm den Weg des Glaubens erklären wollte, da sagte er, weißt du, wissen tue ich alles, aber Frieden habe ich nicht. Eine tiefe Wahrheit. Sie werden von Menschenmeinungen eingenommen, hin und her bewegt wie die Meereswellen. Die falsche Weisheit raubt den Menschen Jesus. Sie schmälert die Gnade. Sie entwertet die Gnade. Die falsche Weisheit sagt mit Selbstanstrengung, Selbstgriebeleien, das musst du haben. Sie suchen den Menschen ein engelgleiches Wesen beizubringen, indem sie Vorschriften machen, das und das und das gehört noch dazu. Haben wir es noch nie gemerkt, dass der Feind die Gnade schmälern möchte, auch in unserem persönlichen Leben? Als ob die Gnade der Vergebung nicht ausreicht für dich. Seid ihr auch schon so gegangen? Dass wir uns ertappen, dass für uns die Vergebung nicht ausreicht. Da möchte der Feind die Gnade schmälern. Die Kolosser sollen durch Beachten der äußerlichen Dinge von Jesus wegkommen. Seht zu, dass euch niemand beraube nach der Menschenlehre und Satzungen der Welt und nicht nach Christus. Nach deren Vorschriften soll eine tiefere Gottesgemeinschaft bezweckt werden. Welch ein feiner Betrug. Die Irrtümer unserer Zeit sehen oft anders aus, da ist der Okkultismus, Verherrlichung des Materiellen oder durch Reklamation eines neuen Zeitalters nach dem Sternbild des Wassermanns, New Age und so. Die Irrlehrer, die Zusätze zu Christus Jesus machen. Christus genügt nicht. Weißt du, auch Sterne beeinflussen das Menschenleben und die Pflanzen. Das musst du beachten. Sie wollen, dass die Menschen ein astrologisches System anerkennen. Mit den Elementen meint man Elementargeister, die Gestirne. Die Irrlehrer heute meinen, dass der heutige Mensch von diesen Geistern beeinflusst sei. Und dann trägt man um den Hals Tierkreiszeichen als Amulette. Man liest das Horoskop, was Sterne voraussagen. Man lässt nach Wasseradern suchen unter der Bettlade. Vielleicht müssen wir unsere Betten noch wegstellen. Und lauter solche Dinge, die ablenken, von Christus weglenken. Man steht unter einem unerbittlichen Schicksal und da gibt es ganze Wissenschaften, wie man diesen Mächten auswirken kann. Nicht auf Christus, denn in ihm wohnt die Fülle der Gottheit. Die Antwort lautet: Ihr braucht niemand, um diese Mächte zu überwinden, denn Christus ist alle Macht gegeben über Fürstentümer und Gewalt. Die Weisheit des Heiligen Geistes, himmlische Weisheit, darin gegründet und verwurzelt sein. Diese Weisheit ist nicht abhängig von Verstandesbegabung, sondern ist Gabe. Ich nehme einmal ein Bild. Wenn ein Kind geboren wird, ist alles da. Die Fingerlein sind da, der Mund ist da, die Nase, alles. Aber wenn das Kind nicht atmet, alles wartet auf den Atem, der die Organe belebt. Freunde, das ist der Heilige Geist. Alles ist da beim Christen. Aber wenn nicht der Heilige Geist sein Werk tut, belebt und leitet, Gaben gibt, Gewissheit schenkt, zum Gebet trägt, das ist himmlische Weisheit. In Christo wohnt die ganze Fülle der Gottheit. Sein Kommen, sein Leben, sein Reden, sein Tun, sein Leiden, sein Sterben, sein Auferstehen und seine Himmelfahrt ist eine solche gewaltige Sprache. Christus, der Erbe des Alls. Christus, der Schaffer der Weltzeichen. Christus, die Ausstrahlung der Herrlichkeit Gottes. Er ist das Ebenbild seines Wesens. So wie Christus ist, so ist Gott. Über der Person Jesu Christi liegt das Geheimnis, das nur dem Menschen sich öffnet, der sich ihm hingibt, wandelt in ihm, seid gewurzelt in ihm, seid erbaut in ihm, fest im Glauben. Da kann ein Christ dann stehen, er kann gehen, er kann gewisse Tritte tun mit seinen Füßen. Das heißt also, in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit lebhaftig. Und da versuchen wir es mit so ein bisschen Vorschriften und mit so menschlichen Systemen, die uns noch mehr helfen sollen zur Engelgleichheit. Und in ihm wohnt die Fülle der Gottheit. Darum noch überströmend in Danksagung. Das ist etwas Herrliches, um danksagende Menschenkinder. Wenn der Heiland im Herzen lebendig geworden ist, muss man Dank sagen. Bei allem Leid dieser Zeit, weil man Jesus hat und sich in seiner ewigen Liebe geborgen weiß. Deshalb der Dank. Er redet nicht nur vom aufrichtigen Dank, sondern überströmenden Dank. Reichlich Dank. Da ist im Menschenherzen eine Quelle, die sprudelt. Jedem erlösten Christen ist es ein Herzensbedürfnis, mit Gott und seinem Wort durchs Leben zu gehen und ein Danklied um das andere zu singen. Wie viel mehr sollten wir Gottes Kinder doch in den Lobpreis einstimmen, wenn wir in Christus gewurzelt, auferbaut, befestigt sind, dann werden wir umso überströmender danken. Wenn jemand tiefer in die Geheimnisse und Segnungen des Herrn eindringt, hört er nicht auf, ihn zu preisen von tiefstem Herzen. In Psalm 50, Vers 23, da steht, wer Lob und Dank opfert, der preiset mich. Das heißt, der verherrlicht mich. Und das ist der Weg, dass ich ihm zeige, das Heil. Der Lobpreis ist der Weg, dass ich ihm zeige, das ganze Heil und den ganzen Reichtum, den wir in Christo Jesu haben. Wir wollen noch beten. Ja, Herr, so lässt du uns hineinschauen in das Werden deiner Gemeinde und auch in den Kampf um deine Gemeinde. Und du wolltest es uns schenken, Herr, einen reichlichen Geist des Gebets und der Fürbitte. Für uns, für unsere Angehörigen, für unsere Gemeinden, in denen wir drinstehen. Herr, schenke doch Erweckung durch deinen Heiligen Geist, dass allen diesen Irrtümern gewehrt wird. Besonders bewahre unsere jungen Menschen vor diesen Einflüssen der Irrtümer um uns her. Bewahre auch unsere kleinsten Kreise, auch unsere Hauskreise, bewahre vor der zerstörenden Wirkung der Irrtümer und Irrlehrer. Herr, so höre du unser Beten, auch an diesem Abend, und versiegle du uns diese Wahrheit. Amen.